dass wir uns in diesen Tagen mit dem Herzen beschäftigen dürfen und schenk, dass wir das, was du uns sagen willst, dass wir es wirklich aufnehmen und auch bewahren. Gib du jetzt Gnade zum Reden und zum Hören. Wir rechnen mit deinem wunderbaren Wirken. Amen. Noch ganz kurz etwas zu meiner Webseite. Bibelwissen.ch müsst ihr eingeben, dann kommt ihr dahin. Da seht ihr auch, was ich für Freizeiten anbiete oder Israelreise im Herbst. Und solche Dinge könnt ihr da sehen. Und dieses Vortagsseminar von heute, das habe ich gestern frisch reingestellt, das ist noch nicht grammatikalisch und rechtschreibemäßig überarbeitet. Das heißt, es ist nicht druckreif. Ihr könnt zwar das ausdrucken, aber da ist noch der ein oder andere Fehler drin. Ich bin bemüht, das in den nächsten 2-3 Wochen das in einigermaßen eine Druckreife hineinzubringen noch. Also einfach, dass man sieht, dass auch oben, wenn steht in Bearbeitung, dann ist es noch nicht ganz druckreif, ja. Einfach, dass man das weiß, wenn man das nachliest. Jetzt geht es um halbherzige und ganzherzige. Man kann auch sagen, es gibt solche, die haben ein geteiltes Herz und andere, die haben ein ungeteiltes Herz. Wenn ein Mensch mit ganzem Herzen bei einer Sache ist, dann empfindet man das sehr oft bemerkenswert. Es gibt wohl kaum einen Mensch, der den Weltmeistertitel in irgendeiner Disziplin erhielt, ohne dass er zuvor nicht mit ganzem Herzen dabei war. Vor seinem Titel hat er alle seine Kräfte des Geistes, der Seele und seines Leibes mobilisiert, damit er den Weltmeistertitel auch erringen kann. In der Zeit vor dem entscheidenden Wettkampf hat er den Fokus auf dieses eine Ziel gerichtet und alle Bereiche seines Lebens mussten sich diesem Ziel unterordnen. Das bedeutete dann Verzicht, Enthaltsamkeit, hartes Training, in dem der Körper bis an die Grenzen der Belastbarkeit kommt, also was man sich selber zumutet, körperlich bei so einem Training, ist ja schon unglaublich beachtlich. Also ich staune immer wieder über Marathonläufer, die 42 Kilometer sich abmühen. Da fühlt sich ja der Körper gegen Ende total am Ende, ja, wenn man das mal so sagen darf. Aber die machen das. In der Welt werden solche Menschen bewundert, ob sie sich diese einseitige Fokussierung eines Weltmeisters auch wirklich gut auf sein Leben auswirkt, mag ich zu bezweifeln, da er seine ganzen Kräfte für einen vergänglichen Titel verbraucht hat. In diesem Fall stellt sich schon die Frage, wie viel Kraft bleibt da noch für die wesenhaften und für die unveränderlichen Dinge? Im weltlichen Bereich empfinde ich eine einseitige Fokussierung als eine gefährliche Ablenkung. Das Herz des Menschen wird mit einer vergänglichen Sache belegt und hat dann kaum mehr Kapazität für die wirklich entscheidenden Dinge. Während dem Menschen, die auf einen Weltmeistertitel hin arbeiten, von vielen bewundert werden, stoßen Menschen, die sich Gott ganz hingeben und ihm mit ungeteiltem Herzen dienen, sehr oft auf Unverständnis. Sie werden sehr schnell als zu extrem und als zu einseitig bezeichnet. Bevor ich auf die Kostbarkeit eines ungeteilten Herzens aufmerksam möchte, also auf einen Menschen, der mit ganzem Herzen Gott dienen möchte, will ich die Problematik des ungeteilten Herzens zeigen. Gleich zu Beginn darf ich das tragische Ende eines Herzens aufmerksam machen, das bis an sein Lebensende geteilt ist. Am Ende wird jedes geteilte Herz zerrissen, was dann mit vielen Schmerzen verbunden ist. Dieses Schicksal ist bei genauer Überlegung die logische Folge eines geteilten Herzens. Das Herz hängt an zwei oder mehreren Dingen oder Personen. Es hat zwei oder mehrere Ziele gleichzeitig. Ein Herz, das nicht nur Jesus Christus als Ziel vor Augen hat, sondern auch noch der eigene Erfolg. Ein solches Herz ist ein geteiltes Herz. Christen, die mit ungeteiltem Herz dem Herrn dienen wollen, die können durchaus auch beruflichen Erfolg haben. Der Unterschied liegt darin, ob man in allem nur dem Herrn dienen will oder ob man auch noch erfolgreich werden will. Man kann also in allem dem Herrn dienen, das heißt, ich diene dem Herrn auch in der Firma, im Beruf, aber ich sehe es immer als einen Dienst an dem Herrn. Und dann kann es der Herr schenken, dass ich im Beruf auch sehr erfolgreich werde. Es spielt aber eine Rolle, ob ich das unbedingt will oder ob ich sagen kann, ich mache meine Arbeit so gut es geht, ich will in allem dem Herrn dienen und ob er mir dann Erfolg schenkt oder nicht, möchte ich ihm überlassen. In meiner Zeit, als ich das Architekturbüro hatte, war ich alles andere als erfolgreich. Ich war kein guter Geschäftsmann, gestalterisch, ja, es ging so, vielleicht knapper Durchschnitt. Also, und dann hat man sich natürlich als junger Mann so auch ein bisschen mit anderen verglichen. Und das belastet dann schon, ja, wenn man sieht, andere sind so erfolgreich auf der ganzen Schiene und ich bin es einfach nicht. Ja. Ich bin ein Langsamdenker, ich habe ein schlechtes Gedächtnis und in einer Sitzung, da komme ich einfach irgendwie, da kommen mir die guten Argumente erst eine halbe Stunde später in den Sinn. Und so etwas leidet man natürlich, gerade wenn man in einem Beruf ist und als Mann auch seine Arbeit richtig macht. Das war ein Leiden. Und heute darf ich sagen, der Herr hat geschenkt, dass ich nicht erfolgreich bin. Und es ist eine Gnade. Ja. Für mich ist das heute kein Stachel mehr. Es war lange Zeit, war es ein Stachel. Heute nicht, weil ich heute die liebende Hand meines himmlischen Vaters darin sehen durfte. Wir kamen in unserer Firma mehrfach an einen finanziellen Ruin. Und da war es dann oft so, dass ich nicht mehr wusste, ob ich nächsten Monat mir das Gehalt auszahlen konnte. Und ich habe dann immer wieder mit meinen Brüdern zusammen erleben dürfen, wie Gott uns durchgetragen hat. Und das war sozusagen die Grundlage, die Gott hier gelegt hat, dass ich überhaupt in der Lage war, mit 43 Jahren in den vollzeitlichen Dienst hineinzugehen, ohne eine Festanstellung. Das hätte ich mit 25 oder 30 nie gekonnt. Auch mit 35 nicht. Aber Gott hat mich vorbereitet, ja. Diese Erfolglosigkeit hat er benutzt. Und ich weiß nicht, unter was ihr leidet heute. Vielleicht ist es bei euch etwas anderes als Erfolglosigkeit. Es kann ja irgendetwas sein. Gott benutzt das. Wenn ihr ihm aber dienen wollt, wird euch das zum Segen. Das dürft ihr heute schon wissen. Also es gibt aber natürlich auch solche, die werden erfolgreich und dienen dem Herrn ganz und der Herr legt seinen Segen drauf. Das Gleiche gilt auch in Bezug auf das Reichsein. Es gibt Gläubige, die sind materiell reich geworden, ohne dass sie reich werden wollten. Wenn reiche Christen ihr Vermögen zum Wohle anderer einsetzen, dann ist das ein großer Segen. Paulus gebietet den Reichen, freigebig zu sein. Aber der Apostel warnt auch eindringlich davor, reich werden zu wollen. In 1. Timotheus 1,9 bis 10 sagt er, denn die reich werden wollen, das heißt, sie streben dieses Ziel an, ich will reich werden, die fallen in Versuchung und Verstrickung und in viele törichte und schändliche Begierden, welche die Menschen versinken lassen in Verderben und Untergang. Denn Geldgier ist eine Wurzel alles Übels. Das dürfen wir nicht unterschätzen. Prüft euer Herz. Wollt ihr reich werden? und dann kehrt um, wenn das der Fall ist. Wenn ihr einfach dem Herrn dienen wollt und ihr macht in eurem Job die Arbeit gut und ihr bekommt ein hohes Gehalt und ihr werdet reich, dann setzt diesen Reichtum ein für das Reich Gottes. Seid freigebig, großzügig. Aber es ist ganz wichtig, dass wir nicht reich werden wollen. Das ist ein ganz großes Übel. Bei Gott ist eigentlich immer entscheidend, was ich will. Das ist ja eigentlich das Thema. Was will ich? Das ist bei ihm entscheidend. Wenn ich nur ihm dienen will, dann habe ich ein ungeteiltes Herz, ganz unabhängig davon, ob ich es auch wirklich kann. Wir werden noch sehen, gerade bei David, der ein ungeteiltes Herz hatte heute Nachmittag, der wollte mit ganzem Herzen, mit ungeteiltem Herzen seinen Gott dienen, aber in etlichen Situationen konnte er es nicht. Das ist für Gott nicht entscheidend. Nicht, ob wir das können, ob wir perfekt sind, ob wir vollkommen sind aus uns selbst. Das will er gar nicht. Er will nur unser Herz. Er will nur, dass wir ganz ihm dienen wollen. Das ist für ihn entscheidend. Wenn ich nur ihm dienen will, dann habe ich ein ungeteiltes Herz, unabhängig davon, ob ich es kann. Wenn ich aber sowohl Gottes als auch meine eigene Ehre suche, dann habe ich ein geteiltes Herz. Die eigene Ehre ist gerade in christlichen Kreisen ein ganz großes Problem. Ja, man möchte sich innerhalb der christlichen Gemeinde positionieren, damit alle sehen, was man für ein überdurchschnittlich guter Christ ist. Und das ist nicht der richtige Ansatz. Wenn ihr Gott dienen wollt, dann möchte ich euch einfach zwei Dinge ans Herz legen. Es soll euer innerstes Herzensanliegen sein, dass ihr in allem, was ihr tut, dass er groß gemacht wird. Er muss groß gemacht werden durch euer Leben, nicht ihr, er. Und dass eure Mitmenschen und Geschwister aufgebaut werden und Freude bekommen an diesem Gott und in eine lebendige Beziehung mit Jesus Christus hineinkommen. Das soll euer Ziel sein und nicht, wie ihr dabei wegkommt. Wenn durch meinen Dienst Menschen an Jesus Christus Freude bekommen, wenn sie auf ihn schauen können, wenn sie sich über Jesus freuen und wenn sie ganze Sache mit Jesus machen und mich dabei vergessen, dann ist das okay. Dann freue ich mich drüber. Nicht, dass ich vergessen werde, aber dass mein Dienst das bewirken konnte, was er bewirken soll. Es spielt keine Rolle, wie ich dabei wegkomme. Absolut keine. Er muss groß gemacht werden, nur er. In allem, was ihr tut, er soll groß gemacht werden. Es geht nicht darum, dass ihr in der Gemeinde gut dasteht. Überhaupt nicht. Das ist nicht das Ziel. Wenn ich Gott dienen will und gleichzeitig reich werden will, dann habe ich ein geteiltes Herz. Wenn ich Jesus Christus gehorchen will und parallel dazu meinen Willen haben möchte, dann ist mein Herz auch geteilt. Wenn ich auf den Heiligen Geist hören will, aber das Wort Gottes nicht wirklich beachte und bewahre, dann ist mein Herz ebenfalls nicht ungeteilt. Wenn das Herz Gott und dem Mammon dienen will, der Geldliebe, und sich nicht freiwillig vom Mammon löst, wird es früher oder später auseinandergerissen. Das heißt, dass man immer mehr beginnt, den einen zu lieben und den anderen zu hassen. Wer der Geldliebe keine klare Absage macht, wird vom Mammon immer mehr umgarnt und wird Gott immer weniger dienen können. Solches hat dann langfristig zur Folge, dass ein solches Herz irgendwann einmal in einen schmerzhaften Gerichtsprozess hineinkommt, damit es auf diese Weise vom Mammon gelöst wird. Ich denke, die meisten kennen die diesbezüglichen Aussagen Jesu, Matthäus 6,24. Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an den einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Das Volk Israel hatte oft ein geteiltes Herz. Die Propheten mussten immer wieder darauf aufmerksam machen. So lesen wir in 1. Könige 18, Vers 21. Da trat Elia zu allem Volk und sprach: Wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Ist der Herr Gott, so wandelt ihm nach. Ist es aber Baal, so wandelt ihm nach. Und das Volk antwortete ihm nichts. Die hatten alle ein schlechtes Gewissen, haben gemerkt, ja, wir dienen ein bisschen Gott, wir dienen ein bisschen Baal oder vielleicht sogar mehr Baal. Die Israeliten wollten Jahwe nicht ganz ausblenden, weil sie vielleicht auch gesehen haben, dass er durch die Propheten etliche Wunder bewirkte. Vermutlich war die Angst da, den Zorn Jahwes auf sich zu laden, wenn man ihn ganz auf die Seite schiebt. Aber auf der anderen Seite war Baal auch sehr interessant. Hier gab es mehr sexuelle Freiheit und die Lustbefriedigung hatte hier einen größeren Stellenwert. Vielleicht konnte man auch den Anforderungen Baals besser genügen als den Anforderungen des Herrn. Und das war wahrscheinlich auch so oder ziemlich sicher. Man hat gemerkt, die Israeliten haben gemerkt, ich kann das Gesetz nicht einhalten, ich kann es nicht einhalten. Ach, das ist viel zu schwer. Bei Baal ist es eigentlich klar, ja. Bei Allah ist klar, was man machen muss, ja. Aber der Gott der Bibel, der hat so ein hohes Anforderungsprofil. Nein, das ist viel zu schwer. Wie dem auch sei, das Volk wollte sich von keinem Gott so richtig lösen. Als das Volk auf dem Karmel das Wunder Gottes sah, haben sie gesagt, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Trotz dieses eindeutigen Sieges hatte Elia kurze Zeit später den Eindruck, ganz allein übrig geblieben zu sein. Gott konnte ihn etwas beruhigen, indem er dann sagte, und ich will übrig lassen 7000 in Israel alle Knie, die sich nicht gebeugt haben vor Baal, und jeden Mund, der ihn nicht geküsst hat. Also als Elia dachte, er sei der Einzige, ja, das ganze Volk ist untreu, hat Gott gesagt, Moment, das ist dein momentanes Empfinden, aber es sind da noch andere, die du nicht siehst. Auf dem Karmel hat es ja eigentlich einen Gottesbeweis gegeben. Und dieser Gottesbeweis hat zwar gesagt, jawohl, der Herr ist Gott, aber es hat keine echte Umkehr stattgefunden. Ob die 7000 ihre Knie bereits vor dem Ereignis auf dem Karmel vor dem Baal nicht gebeugt haben oder erst danach, lässt sich vielleicht nicht so klar sagen. Ich vermute, dass sie schon vorher dem Herrn treu waren. Die Geschichtserfahrung aus der Bibel zeigt in der Regel, und keine Regel ohne Ausnahme, dass geteilte Herzen durch Wunder nicht treu werden. Also, ein geteiltes Herz wird durch ein Wunder nicht treu. Ist ja interessant. Die meisten Wunder hat Israel erlebt zur Zeit Mose in Ägypten, Auszug aus Ägypten in der Wüste und zur Zeit Jesu. Da gab es laufend Wunder. Aber diese beiden Zeiten haben nicht bewirkt, dass Israel sich vollständig zum Herrn bekehrt hätte. Wunder bewirken kein ungeteiltes Herz. Das Gegenteil ist der Fall. Die geteilten Herzen begehren immer noch mehr Wunder, um den Gott zu finden, der dann alle ihre Wünsche befriedigt. Aber wenn der allmächtige Gott solche Menschen in eine schmerzhafte Erziehungsschule hineinnehmen möchte, dann haben sie keine Lust, diesem Gott länger treu zu dienen. Es ist ganz klar, jeder, der dem Herrn nachfolgt, kommt in eine Erziehungsschule hinein und diese Erziehungsschule ist oft schmerzhaft. Ich habe mich über die Erziehungsschule Gottes manchmal aufgeregt, ja, und es ist manchmal extrem schwer zu ertragen, seine Erziehungsschule. Aber heute bin ich so dankbar, dass mein Gott mich erzogen hat, ja, dass er mir beruflichen Misserfolg geschenkt hat, ja, dass er mir auch andere Dinge sind passiert, wo ich merkte, das ist unglaublich schmerzhaft. Und die wurden mir im Nachhinein zum Segen. Nachfolge bedeutet auch immer, in die Erziehungsschule Gottes hineinzukommen. Aber wenn der allmächtige Gott solche Menschen eben in eine Erziehungsschule nimmt, dann wollen sie ihm nicht mehr nachfolgen. In der Geschichte Israels gab es immer wieder Könige, die taten das, was recht war in den Augen Gottes. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist. Da heißt es, und dieser und dieser König tat recht, was recht war in den Augen Gottes. Aber dann kam noch eine Bemerkung. Die Höhen aber wichen nicht. Diese Bemerkung finden wir im Alten Testament mindestens 6 Mal. Als ich das erste Mal realisierte, hat mich das außerordentlich erschüttert. Da waren Könige, die waren eigentlich in den Augen Gottes ganz okay. Aber sie hatten einen Makel. Sie dienten Gott, aber hatten aus irgendwelchen Gründen nicht die Kraft, die Höhen, wo das Volk die Götzen anbetete, zu beseitigen. Sofort kam in mir die Frage hoch, was sind eigentlich die Höhen in meinem Leben? Es wurde mir dann klar, letztendlich kann alles zu einer Höhe werden, wenn es in unserem Leben eine höhere Priorität hat als Gott. Wenn unser Reichtum einen größeren Stellenwert hat als die Nachfolge Jesu, dann ist unser Reichtum eine Höhe geworden. Wenn unsere Gesundheit wichtiger ist als die Liebe zu Gott, dann ist unsere Gesundheit eine Höhe geworden. Wenn unser Erfolg die höchste Priorität hat, dann ist der Erfolg unsere Höhe geworden. Wenn uns der Blick in die Welt wichtiger geworden ist durch Fernsehen, Internet und andere Medien, als der Blick auf Jesus Christus und auf sein Wort, dann ist das Fernsehen und der Internet zu einer Höhe geworden. Wenn das Diskutieren einen höheren Stellenwert hat als die Zwiesprache mit Gott, dann ist die Diskussion zu einer Höhe geworden. Wenn unser Hobby oder unsere Vergnügungen wichtiger geworden sind als das Gott dienen, dann sind diese Dinge unsere Höhen geworden. Wenn wir die Weisheiten der Engel und der Philosophie vor die Weisheit Gottes stellen, dann haben wir auch hier eine Höhe errichtet. Und wenn jemand anders anbetet als den Gott der Bibel, hat eine Höhe im alttestamentlichen Sinn errichtet. Das ist schon eine starke Sache, ja, wenn man sich selber mal prüft, wo ist die Höhe meines Lebens? So wie es Könige gab, die Gott gefallen haben, bei denen aber die Höhen nicht wichen, so besteht auch bei uns Christen die Gefahr, dass wir zwar dem Herrn nachfolgen und ihn lieben, aber trotzdem gewisse Höhen dulden, sodass sie eben nicht weichen. Sie bleiben da, sie bleiben präsent in unserem Leben. Diese Höhen können uns dann oder werden uns dann zum Verhängnis werden, wenn wir sie nicht beseitigen. Vermutlich bewirken sie auch, dass wir geistlich schläfrig werden und dabei die notwendige Bereitschaft für die Wiederkunft des Herrn verlieren. Es ist so wichtig, dass wir in dieser heutigen Zeit wachsam bleiben. Das heißt, dass wir im Gebet verharren, dass wir immer wieder in das Wort Gottes hineinkommen, denn die Bilderflut in den Medien, die ist so gewaltig, ja, mit unseren Handys und Computer und Smartphone und Fernsehen und alles, was da ist, das will uns überfluten, sodass wir dann praktisch keine Zeit mehr haben für das Wort des Lebens. Das ungeteilte Herz ist in den Augen Gottes eine absolute Köstlichkeit. Es möchte in allen Bereichen des Lebens dem Herrn die höchste Priorität einräumen. Wir Christen räumen unserem Gott vermutlich in etlichen Bereichen oberste Priorität ein, aber die meisten Gläubigen haben einen oder mehrere Bereiche, wo Jesus nicht die erste Priorität hat. Unser geliebter Herr will genau diesen Bereich von uns haben. Da ist er unerbittlich. Es gibt ganz wesentliche Dinge und Bereiche unseres Lebens und es gibt weniger wichtigere Dinge unseres Lebens. Aber der Herr möchte zuerst einmal die zentralen Bereiche unseres Lebens, dann aber auch die nebensächlichen Dinge oder zumindest die Dinge, die wir als unwichtig einstufen. Deshalb die Fragen: Steht Jesus in allen Bereichen an erster Stelle? Beziehen wir unseren Herrn in alle Entscheidungen mit ein? Wären wir in allen Bereichen gewillt, ihm zu gehorchen, obwohl wir manchmal etwas anderes wollen? Also mir fällt es heute noch schwer, ja. Es gibt immer wieder Bereiche, wo es mir so schwer fällt. Es ist nicht so, dass man nach 37 Jahren sagen kann, so, jetzt habe ich es im Griff. Ist nicht so. Wie sieht das in folgenden Bereichen aus? Unsere Beziehung zum himmlischen Vater, zur Gemeinde, zum Partner, zur Familie, zu den Freunden, zu den Mitarbeitern, zum Nachbarn und zu allen Menschen. Geben wir in allen diesen Beziehungen Gott die oberste Priorität? Besprechen wir alle Beziehungen mit unserem Gott? Segnen wir alle unsere Mitmenschen, die Feinde, die bösen Nachbarn, aber auch die lieben Freunde? Segnen. Segnen ist eine ganz wichtige Berufung. Diese Berufung hat jeder hier drin, der dem Herrn nachfolgen will. Jeder, der dem Herrn nachfolgen will, hat die Berufung zu segnen. Nicht jeder hat die Berufung zu predigen, aber jeder hat die Berufung zu segnen. Wie ist es, darf Jesus hineinreden in meinen Beruf? Darf er seine Meinung äußern in Bezug auf meine Karriere, auf meine Ehre? Wie ist, darf Jesus auch hineinreden in mein Vermögen, zum Geld? Darf er meine Freizeit bestimmen? Darf er auch, fragen wir ihn auch bezüglich unseres Urlaubs, bezüglich des Hobbys, der Sexualität, bezüglich des Essens, bezüglich der Gesundheit, Genuss, Selbstwert, Freude, Trauer, alles Dinge, wo wir unseren Herrn mit hineinnehmen dürfen. Gibt es irgendeinen Bereich, wo wir Jesus nicht hineinlassen? Ja? Nein, Sexualität ist meine Privatsache. Das will ich nicht mit meinem Herrn besprechen. Urlaubsplanung ist meine Sache. Das will ich nicht mit meinem Herrn besprechen. Die Christen fürchten sich manchmal davor, jeden Bereich dem Herrn auszuliefern, weil sie der irrigen Meinung sind, dass man dann gar nichts mehr genießen kann und darf. Dass uns der Herr nichts gönnen würde. Aus dieser unbegründeten Angst wollen sie zum Beispiel nicht, dass der Herr bei der Urlaubsplanung das letzte Wort hat. Man befürchtet vielleicht unbewusst, dass der Herr uns in jeder Urlaubswoche in einen Missions- oder Evangelisationseinsatz schickt, so dass es dann keinen Erholungsurlaub mehr gibt. Ja? An dieser Stelle darf ich einfach etwas sagen, dass uns der Herr ganz individuell führt. Jahrelang habe ich die Hälfte meines Urlaubs für die Durchführung einer Bibelfreizeit in den Schweizer Bergen geopfert. Ja. Nach diesen Wochen war ich manchmal total erschöpft. Aber ich würde es genau wieder so machen, weil daraus auch viel Segen entstehen durfte. Und das freut mich heute noch. Sehr oft bin ich dann im Herbst für 2 Wochen mit meiner Familie in einen Badeurlaub an das Mittelmeer gefahren, wo wir uns dann erholen konnten und wo wir einfach das Familienzusammensein genießen konnten. Ja, 2 Wochen, nur wir 6. Das war etwas ganz Besonderes. Morgen habe ich dann Andacht gemacht mit meinen Kindern und dann sind wir in super Gespräche hineingekommen und dann ging manchmal die Andacht 1 oder 2 Stunden, ohne dass die Kinder gesagt haben, wann gehen wir endlich an den Strand? Ja, die hatten einfach Freude auch an dem. Das ist dann auch wichtig. Auch diese Zeiten bereue ich nicht. Auch sie darf ich als ein Geschenk unseres himmlischen Vaters sehen. Ein lieber Bruder, der bereits heimgegangen ist, benutzte seinen Urlaub dafür, nach Rumänien zu reisen, um dort Gemeinden und Glaubensgeschwister zu besuchen. Dabei war er ihnen natürlich auch behilflich. Er bezeugte, dass er nach diesen Reisen manchmal erholter nach Hause kam, als wenn er irgendwo einen Badeurlaub genossen hat. So ist unser Herr. Unser Herr gönnt uns durchaus Schönes, Angenehmes und er gönnt uns auch Genuss. Aber trotzdem sollten wir ihm gehorchen lernen, wenn er uns etwas aufs Herz legt, das wir eigentlich selber wollen. Ich habe mal in einer Predigt habe ich mal gesagt, wenn man abends so müde ist und ich habe dann gesagt, stellt euch vor, es ist das Fußball-WM-Final. Ja? Abends, Deutschland spielt gegen die Schweiz, hat es noch nie gegeben. Ja. Ja, und dann wollen alle sehen, wie geht das, ja, Deutschland gegen die Schweiz. Und jetzt Wir dürfen ein WM-Final anschauen, das ist keine Frage. Aber wir können uns auch die Frage stellen, wäre ich bereit, auf diesen Anlass zu verzichten, wenn der Herr mir etwas anderes aufs Herz legt. Und ihr glaubt's nicht, ich war alleine mit meiner Frau zu Hause. Ich freute mich auf ein WM-Finale, es war nicht das letzte, es war, glaube ich, das vorletzte. Ich freute mich auf dieses WM-Finale, ich will schauen, wer Weltmeister wird. Ja. Es klingelt an der Tür. Ein junger Mann steht vor der Tür und sagt, du, ich möchte mit dir über Jesus reden. Ja, das ist so interessant, man predigt so gewisse Dinge und im Nachhinein kommt der Herr, jetzt mal schauen, ja. Mal schauen, ob er es auch wirklich kann. Und es gab ein tolles Gespräch, ja, und WM-Final verpasst. Das ist Freiheit. Ihr Lieben, wenn wir sagen können, ich darf ein WM-Final schauen, aber wenn etwas anderes kommt, wo ich dann merke, jetzt will der Herr mich woanders, dann sagen, jawohl, ich verzichte, ich lasse los. Diese Freiheit wünsche ich euch allen. Das macht auch das ungeteilte Herz aus. Das ungeteilte Herz will nur Jesus dienen, es will nur ihn anschauen, es will nur ihm vertrauen, es hat nur ein Ziel und das ist Gott. Das ungeteilte Herz ist nicht zwiespältig, sondern einfältig. Die Welt würde dies als zu einseitig, zu extrem taxieren. Sie sagt uns immer wieder, wie wertvoll die religiöse und philosophische Vielfalt sei. Die Welt macht uns weiß, dass wir aus der geistlichen Vielfalt das Gute herausnehmen können und deshalb reicher sind, als wenn man sich nur auf die Bibel ausrichtet. Und heute muss ich einfach sagen, es hat sich so gelohnt, dass ich mich eigentlich nur auf die Bibel ausgerichtet hatte, weil sie hat mich so reich gemacht. Der Feind Gottes sagt uns, der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen bietet dir die Vielheit, die Vielfalt, währenddem der Baum des Lebens, das ist eine eintönige Sache. Das ungeteilte Herz verlässt sich nur auf eine Person und sonst auf gar nichts. Das ungeteilte Herz kann in eine Rentenversicherung einzahlen, aber es vertraut nicht auf die Rentenversicherung. Das ungeteilte Herz kann unter Umständen eigenes Geld besitzen, aber es vertraut nicht auf sein Vermögen. Das ungeteilte Herz freut sich über die Vertrautheit mit Freunden, aber es verlässt sich nicht auf die Freunde. Ich habe zu meinen Freunden ein ganz großes Vertrauen, aber trotzdem will ich mich nur auf Gott verlassen. Paulus hatte gute Brüder und gute Mitarbeiter und trotzdem gab es immer wieder Situationen, wo er ganz alleine war. Das ungeteilte Herz kann gewisse Dinge planen, aber es vertraut nicht auf seine Vorkehrungen. Das ungeteilte Herz nutzt seine von Gott geschenkten Begabungen, es nutzt sie, dem Herrn zu dienen, aber es vertraut nicht auf seine Stärken. Das ungeteilte Herz gebraucht die von Gott gegebenen Mittel, aber es vertraut nicht auf die Mittel. David gebrauchte die Steinschleuder. Er gebrauchte sie. Im Kampf gegen Goliath. Aber er vertraute nicht auf die Fähigkeiten, auf seine Fähigkeiten mit der Steinschleuder, sondern er vertraute auf Gott. Ich denke, es gibt noch etwas, das könnt ihr nachlesen im Internet. Wir machen hier Schluss, damit wir noch Zeit für Gespräche haben. Ich möchte noch beten. Lieber himmlischer Vater, wir wollen dir herzlich danken, dass wir immer wieder auch durch dein Wort erkennen können, auf was wir unseren Fokus legen sollen. Und ich bitte dich ganz herzlich, schenk uns diese Gnade, dass wir dir mit ungeteiltem Herzen dienen können und dass wir dir auch wirklich nachfolgen können. Ich möchte dich bitten, dass du jetzt jedes Einzelne hier in diesem Raum ganz besonders segnest und jedem das gibst, was es braucht. Amen.